Also, willkommen zu dem wunderschönen Talk, in dem es darum geht, wie man WLAN ins Feld bringt, und zwar hier speziell für ein Pfadfinderlager von Clery und Ember. Richtig rum?
Richtig rum.
Perfekt. Dann gebe ich mal das Mikro weiter und viel Spaß.
Ja, ich bin noch nicht an, ich bin noch nicht zu hören. Jetzt? Ah. Test eins mal. Ah, jetzt bin ich zu verstehen. Ja, wir wurden ja gerade schon vorgestellt. Ich bin Ember.
Ich bin Clery.
Wir sind Teil eines insgesamt sechsköpfigen Teams und wir haben uns letztes Jahr im Sommer auf zum Pfadfindercamp um Internet und andere digitale Infrastruktur gekümmert. Wir möchten euch heute erzählen, wie Internet, Telefonie und sogar Fax auf einen Acker kommen. Dieser Talk ist primär als Dokumentation gedacht, für wen auch immer das nächste Mal sowas machen wird. Wir wollen aber auch allen anderen zeigen, was wir getan haben. Vielleicht können sich die einen oder anderen was für eigene Veranstaltungen abschauen oder auch einfach, falls euch das Thema nur interessiert.
Bei der Veranstaltung handelt es sich um das Bundeslager des Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Das fand letzten Sommer statt mit rund 5000 Teilnehmenden. Das ist das Pfadfinderlager der evangelischen PfadfinderInnen aus Deutschland, die dann wiederum noch andere Gruppen international und national dazu einladen. Wie das nun mal Dinge im Ehrenamt so ist, irgendwann kommt ein Telefonanruf, bei dem man nicht rechtzeitig Nein sagt. Das war bei mir der Fall 2020, mitten im Lockdown. Zu dem Zeitpunkt hat niemand gedacht, dass so eine Veranstaltung überhaupt noch möglich wäre. Dieser lange Z Vorlauf, der hat sich aber im Nachhinein als sehr sinnvoll erwiesen. Es hat sich daraufhin eine lose Gruppe gebildet, die vorhaben, was zu tun. Die Frage ist nur, was tun und wie tun wir es? Wie wir es tun, gestaltet sich relativ einfach. Wir haben alle relativ viel Erfahrung in diesem Internet, IT, Computer, irgendwas, Business und wir kennen uns mit der Technik einfach aus. Schwerer ist die Frage, was wir tun sollen, weil natürlich so eine Veranstaltung auch unterschiedliche Ansprüche hat, die man im Vorfeld als Person, die da frisch reinkommt, einfach nicht kennt. Das Was konnten wir relativ gut beantworten durch die Frage, für wen machen wir das? Wer sind die Leute, die das am Ende nutzen sollen? Auf so einer Veranstaltung gibt es verschiedene Bereiche. Es gibt zum Beispiel Verkehr und Sicherheit. Es gibt ein Hospital für die Leute, die sich irgendwie wehgetan haben. Die Leute müssen irgendwas essen. Sie müssen unterhalten werden. Der ganze Kram muss auch irgendwie auf den Platz kommen. Und natürlich ist so eine Veranstaltung auch sehr teuer. Es gibt Verwaltung für Finanzen, und für viele andere Dinge. Und natürlich muss es auch Öffentlichkeitsarbeit dafür geben. Die Frage, wer hat uns dann früher oder später einen Rahmen gegeben, dass es halt nicht für alle Teilnehmende sein soll, sondern für eine Menge an Menschen, die man vielleicht mit so 400 bis 500 Leuten als Obergrenze ziehen kann. Mit dieser Grundlage haben wir dann einfach erstmal geschaut, wie ist das eigentlich in den Jahren davor, wie hat das in den Jahren davor funktioniert? Und dann haben wir eine Inventur gemacht. Die Veranstaltung findet alle 4 Jahre statt. Dementsprechend hat sich ein gewisser Fundus zusammengesammelt, was es so an Material gibt. Wir konnten feststellen, dass wir sehr, sehr viel gute passive Technik in Form von LAN-Kabeln, Cat5, in diversesten Längen vorfinden konnten. Außerdem sind wir uns alle einig, Regenbögen sind was ganz Großartiges. Es gibt nur eine Ausnahme. 10 Mbit-Hubs, hier ein Modell von Centacom, original im Fundus gefunden, irgendwie 2023, 2022 nicht mehr Stand der Technik so richtig. Genauso wie die ganzen 100-Mbit-Switche. Sie sind magnetisch gewesen, aber waren nicht so hilfreich. Außerdem gab es noch ein paar Cisco-Access Points, die vielleicht so gerade so WLAN-N konnten. Und es gab aber noch eine zweite Gitterbox. Die sieht so aus. Sie ist zur Hälfte gefüllt mit Klingeldraht. Doppeladern. Und darunter ist irgendwo vergraben eine ISDN-Telefonanlage. Auch das ist irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und das größere Problem an diesem Retro-Computing ist eher, dass wir alle einfach zu jung dafür sind. Niemand von uns hat ernsthaft ISDN benutzt und hat eine Ahnung, wie diese Dinger funktionieren. Und das hat natürlich uns die Möglichkeit gegeben, einfach mal von vorne anzufangen. Und einfach mal zu schauen, wie können wir das machen? Warum sollen wir das so machen, wie es die letzten Jahre funktioniert hat? Wir haben dann natürlich weitergeschaut. Irgendwann stand fest, wo diese Veranstaltung stattfinden soll. Hier eine Karte. Der Ort nennt sich Groß-Zerlangen. Das ist so das nördlichste Ende von Brandenburg an der südlichsten Spitze der Mecklenburgischen Seenplatte. Also da ist wirklich nichts.
Groß-Zerlangen ist auch gar nicht so groß.
Ja,
es gibt auch einen Ort Klein-Zerlangen.
Der ist dort hat der VCP einen Zeltplatz. Und der ist relativ gut ausgebaut. Dort können Leute, die mit dem Kanu auf der Mecklenburgischen Seenplatte sind, auch übernachten. Es gibt dort Strom und Wasser für verschiedene große Veranstaltungen. Aber natürlich für 5000 Leute ist das ganze Ding einfach zu klein. Deswegen wurden Flächen um dieses Gelände noch mit dazu angemietet. Und während die Infrastruktur auf dem eigentlichen Zeltplatz in einem ziemlich guten Zustand ist und ziemlich brauchbar ist, ist natürlich die ganzen Flächen, die dazu gemietet wurden, hatten natürlich gar keine Infrastruktur. Da der Platz jetzt nun klar war, stellt für uns die Frage, wie ist das eigentlich mit dem Internet? Also, der Platz ist in Brandenburg und Brandenburg liegt bekanntermaßen in Deutschland. Deswegen ist das mit dem Internet oft eine ziemliche Challenge. Wir haben uns verschiedene Möglichkeiten ausgesucht, wie wir denn da irgendwie Internet hinkriegen können. Wir haben als erstes versucht, irgendeinen kleinen lokalen ISP zu finden, der dort vielleicht schon ausgebaut hat, über den wir einfach irgendwie mit GPON Glasfaser kriegen können. Wir konnten aber niemanden finden und wir konnten auch niemanden finden, der uns zugesagt hat, in dem Bereich irgendwie mal in Zukunft ausbauen zu wollen, um vielleicht den Ausbau so ein paar Jahre nach vorne zu verschieben. Andere Fragen kennen wir ja alle vom Camp, das ist dort ja auch oben in der Ecke, Richtfunk. Stellt sich heraus, Brandenburg ist ziemlich hügelig. So eine Gegenstelle für Richtfunk zu finden, ist ziemlich schwer und die Distanzen sind halt auch einfach unfassbar weit da oben. Gleiches gilt für Dark Fiber. Es gibt zwar ein ehemaliges Atomkraftwerk in der Nähe, wo vermutlich sehr viel Glas liegen wird. Aber auch von dort muss ja irgendwie dann das Internet zum Platz kommen und dort werden nur Richtfunk in Frage kommen und da haben wir natürlich wieder diese Hügel im Weg. Letzten Endes ist das alles irgendwie ziemlich aufwendig und braucht sehr, sehr viel Vorlauf, die wir zu dem Zeitpunkt halt einfach nicht mehr hatten. Aber es kam die Rettung. Es gibt ja noch das große rote T. Die Deutsche Telekom ist vor Ort und hat tatsächlich ausgebaut und versorgt den Platz mit DSL. Besser DSL als gar kein Internet zu dem Zeitpunkt. Und deswegen sind wir einfach mal hingefahren und haben uns den Platz angeschaut. Der Platz hat Internet. Wir sind zum Platzwart gegangen und haben gesagt, ey, können wir mal einen Speedtest machen mit dem Internetanschluss, den ihr da habt. 40 Mbit Download, 2,5 Mbit Upload. Damit kann man prinzipiell arbeiten. Der Upload könnte etwas schöner sein, vor allem wenn irgendwie die Presse größere Mediendateien hochladen möchte. Was uns aber auch gesagt wurde, dass die Zuverlässigkeit dieses Internetanschlusses relativ wechselhaft sein soll. Wir vermuten, dass es daran liegt, dass der eigentliche Telefonanschluss irgendwie so ein paar Gebäude weiter liegt und der dann von dort aus über den Platz irgendwie so selber verlängert wurde in ein anderes Gebäude und irgendwie schreit das alles nach sehr viel Dämpfung. Nun ist die Frage, okay, wir haben DSL und es scheint ganz gut zu sein, aber kriegen wir das DSL irgendwie in einer schöneren Qualität? Da wurde uns ein Tipp gegeben, auf dem Platz selber gibt es noch weitere Telekom-Kästen. Wo die jetzt genau waren, konnten wir zu dem Zeitpunkt nicht feststellen. Aber die Telekom gibt einem da ein Hilfsmittel. Es gibt bei der Telekom eine Trassenauskunft. Dort kann man sich die Kabellagen der Telekom auf Karten anzeigen lassen. Die sind eigentlich dafür gedacht, wenn du mit deinem großen gelben Kabelsuchgerät hantierst, dass du halt nicht irgendwo reinbaggerst. Diese Trassenauskünfte kann jeder beantragen. Wir dürfen die jetzt hier nur leider nicht zeigen, weil irgendwie kritische Infrastrukturen. Aber ich kann euch so ein bisschen erzählen, was wir darauf sehen konnten. Wir konnten sehen, dass in dem Ort selber es ein DSLAM gab. Das ist so die andere Seite von der Fritzbox auf so einem DSL-Kabel. Und von dort aus geht ein Kabel direkt auf den Platz. Und das war vergraben unter der Straße, so ein bisschen kurvig. Und umso näher es am Platz kam, umso mehr handbezeichnet war das. Und war auch notiert mit, ja, genaue Lage etwas unklar. Wir konnten noch ein zweites Kabel finden. Und zwar geht von dem DSLAM aus eine Freileitung zu Nachbarn von diesem Gelände. Und wir konnten feststellen, dass von dem DSLAM aus bis zum Platz ein Leerrohr verbuddelt war. Das ist ja eigentlich eine gute Sache. Die Frage ist nur, in welchem Zustand ist dieses Leerrohr? Ist es leer? Ist da was drin? Ist es voll mit Dreck? Oder ist da vielleicht schon ein Kabel drin? Und deswegen sind wir ein zweites Mal hingefahren. Was wir hier sehen können, auf der linken Seite, ist der Kasten der Telekom. Auf der rechten Seite ist ein Kasten vom Platz. Der Platz selber hat Infrastruktur, wo man Strom und halt diese und eine alte Telefonverkabelung zu finden ist. Und wir haben einfach mal in den Telekom-Kasten reingeschaut. Der war unverschlossen. Und was wir vorfinden, neu, unbenutzt und eigentlich genau das, was wir brauchen. Wir haben auf der Trassenauskunft auch finden können, dass es noch einen zweiten Kasten gab auf der anderen Straßenseite. Den haben wir uns natürlich auch angeschaut. Von außen im ähnlichen Zustand, jedoch leider bewohnt. Wir haben den Kasten dann mal wieder zugemacht und die Ameisen da ihren Bau lassen. Zum Glück brauchten wir diesen Kasten nicht und zum Glück haben wir geguckt, weil das wäre natürlich dann blöd gewesen, wäre der Kasten dann nicht benutzbar gewesen. So, jetzt sind wir in Brandenburg. Wir haben DSL-Kabel gefunden, wir haben die Technik gefunden für das DSL. Und jetzt wollen wir da auch noch DSL bestellen. Das gestaltet sich so ein bisschen schwierig, weil man bei der Telekom in der Regel Internet nur an Adressen bestellen kann. Dieser Kasten auf dem Acker, der hat keine Adresse. Nach sehr, sehr vielen Hin- und Her-Telefonieren durch diverse Abteilungen der Telekom konnten wir herausfinden, dass die Telekom eine Abteilung für Eventanschlüsse hat. Und diese Abteilung nimmt tatsächlich Bestellungen für Anschlüsse entgegen, wo der Ort durch einen Screenshot von Google Maps markiert ist. Und so konnten wir natürlich selbstverständlich 2x 50 Mbit dort bestellen. 50 Mbit DSL war das schnellste, was sie uns dort angeboten haben. Ist halt ziemlich teuer. Und deswegen haben wir es gleich für 2 Monate gemacht, weil so eine Schaltung bei der Telekom kann fehlschlagen. Und zwischen 2 Terminen können im schlimmsten Fall 2 Wochen liegen. Das bedeutet, wenn wir kurz vor einer Veranstaltung eine Schaltung haben, dann möchten wir lieber noch 1 oder 2 mehr Versuche haben, falls eine Schaltung fehlschlägt und wir möglicherweise noch einen zweiten Versuch brauchen. Glücklicherweise hat es direkt beim ersten Versuch geklappt. Der Techniker hat zusammen mit dem Platzwart von dem Telekom-Kasten in diesem benachbarten Kasten vom Platz ein Telefonkabel gelegt und im Kasten vom Platz TAE-Dosen terminiert. Und wir sind dann gleich hingefahren bei strahlendem Wetter, haben dann diesen Kasten an die Leine genommen, damit die Tür zu bleibt, und haben einen Speedtest gemacht. Solide 54 Mbit zu 12 Mbit Upload. Und das natürlich auf 2 Leitungen parallel gleichzeitig. Dadurch, dass wir jetzt sicher gehen konnten, dass alles funktioniert, zu dem Lager aber selber noch 4 Wochen Zeit waren, wollten wir natürlich auch sicher gehen, dass dieser Anschluss jetzt nicht zwischendrin kaputt geht und der dann auch wirklich funktioniert, wenn das Lager beginnt. Und deswegen haben wir ein kleines Monitoring gebaut. Wir haben einfach eine Fritzbox genommen, ein Stück Klebestreifen, Raspberry Pi draufgeklebt, der macht einen WireGuard-Tunnel irgendwo in die Cloud Und dort konnte dann das Monitoring den Raspberry Pi gucken, ob der noch irgendwie erreichbar ist. Und solange der Raspberry Pi wohl antwortet, wird diese Leitung auch noch gehen. Wir haben an der Stelle nur eine Leitung von den beiden gemonitort, weil uns vor allem sicher war, weil wir vor allem sicher gehen wollten, dass überhaupt irgendwas geht. Und wenn eine Leitung kaputt geht, wird die andere wahrscheinlich auch kaputt sein. 4 Wochen später, als das Lager dann begann, kam noch ein anderes Thema auf. Und zwar Funk. Funk ist toll. Weil Funk braucht keine andere Infrastruktur außer Strom. Wir müssen keine Kabel legen, wir müssen nichts aufbauen, wir drücken den Leuten einfach eine Funke in die Hand und sie können losfunken. Außerdem ist das für uns ein Backup, falls wir irgendwas verkacken, dass dann einfach die Leute Funk benutzen können und wir in Ruhe alles reparieren können. Funk ist relativ toll, wenn du Digitalfunk verwendest. Man kann die Kanalpläne vorher mit den einzelnen Bereichen absprechen. Was brauchen sie eigentlich für Funkkanäle? Wer möchte mit wem kommunizieren? Wie viele Funkgeräte brauchen wir dann? Wir haben für die Veranstaltung letzten Endes 70 Funkgeräte geordert, die wir fertig programmiert dann bei Riedel bestellt haben. Und der Plan war natürlich, wir nehmen die, drücken die den Leuten in die Hand. Aber soweit natürlich nur der Plan. Weil, wenn man so Funkgeräte liefert, die dann auch pünktlich zum Beginn der Veranstaltung kommen sollen, sollte man darauf achten, dass man die Liefer- und die Rechnungsadresse nicht verwechselt. Was dafür gesorgt hat, dass natürlich alles das, was wir an Kommunikation für die ersten Tage der Veranstaltung geplant hatten, nicht in Brandenburg landete, sondern in Kassel.
Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Stadt? Die hat so einen dicken Laser und einen ziemlich hässlichen Bahnhof.
Stück für Stück sind dann Leute, die halt angereist sind, dort vorbeigegangen und haben immer mal ein paar Funkgeräte mitgenommen. Sodass wir dann nach so ein paar Tagen dann auch so ein paar mehr Funkgeräte hatten und Leute tatsächlich anständig damit arbeiten konnten. Wir haben an der Stelle aber auch Digitalfunk, was uns ermöglichte, eine Basisstation zu verwenden. So eine Basisstation, das sind so 2 Racks und eine große Antenne. Die konnte natürlich niemand irgendwie mal so spontan mitnehmen. Die Basisstation diente vor allem darüber, dafür die Reichweite der Funkgeräte zu erhöhen. Da natürlich der Platz selber an der einen Stelle war, aber Parkplätze für die ganzen Fahrzeuge von den Leuten, die anreisen, einer weiter entfernt waren und dort der Funk auch funktionieren sollte. Die Basisstation kam dann erst ein paar Tage später und wir hatten dann aber trotzdem noch ein bisschen Probleme, dort überhaupt Funk zu diesem Parkplatz zu bekommen. Da natürlich vorher berechnet wurde, dass diese Antenne die komplette Fläche abdecken kann, aber niemand vorher in Erfahrung gebracht hat, wo wir die Antenne aufbauen müssen, damit sie auch die Fläche schafft. Sodass das alles so ein bisschen spannend immer war. Nachdem das mit dem Funk geklärt ist, haben wir uns im Vorfeld auch ein Netzkonzept überlegt. Einerseits brauchten wir Kapazitätenplanung. Wir haben so ein paar Bereiche, die irgendwie Internet brauchen. Wir haben DSL in der Dimension von 2x50 Mbit. Das bedeutet, die Kapazität, mit der wir auf die ganze Veranstaltung dann fahren, internetmäßig, ist eher so in dem Level von 1 Gigabit. Wir haben dann die ganzen erwähnten Bereiche in 2 Kategorien eingeteilt. Wir haben einen Bereich kritisch, die potenziell relativ wenig Bandbreite benötigen, die aber dann funktionieren soll. Das sind so Sachen wie Finanzen, das Hospital, die zentrale Lebensmittellogistik, die Leitstelle für Sicherheit und auch die ganze Telefonie. Und wir haben sie eingeteilt in weniger kritisch, aber potenziell viel Bandbreite, was zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit ist, das Programm und auch alle Leute, die irgendwie spontan dann doch mal Internet möchten. Wir haben dann auf Papier uns so ein bisschen was überlegt und einfach alle Bereiche in ihr eigenes VLAN geworfen. Noch eine IP-Adresse gegeben, auf diesen beiden Uplinks aufgeteilt, je nachdem, welche kritische Stufe wir sie eingeordnet haben. An der Stelle in dem Bild haben wir jetzt noch 2 Router eingezeichnet. Das haben wir dann irgendwann zu einem Router gemacht, aber dazu später noch mehr. Dann war natürlich auch wichtig, wir haben die einzelnen Bereiche, die sich gegenseitig nicht stören sollen. Und wir möchten aber trotzdem, dass bestimmte Bereiche in bestimmte andere Bereiche kommen. Wir hatten zum Beispiel einen zentralen Services-Bereich, wo DNS-Server standen und andere Dienste. Und deswegen mussten wir uns noch ein kleines Firewall-Konzept überlegen. Wir hatten zum Beispiel unser Netz, wo wir als Techniker drin gearbeitet haben. Das sollte natürlich für Debugging-Zwecke in alle anderen Netze kommen. Wir hatten noch ein IoT-Netz von der Technik für Strom- und Wassermonitoring, das dann spontan entstand, wo dann nur Technikleute drauf zugreifen können, was aber dann auch keinen Internetzugriff hatte. Außerdem für Telefonie haben wir dann noch separate VLANs gemacht, die komplett unabhängig von der ganzen Netzinfrastruktur einfach nur in Layer 2 waren.
Ja, schön und gut, jetzt haben wir hier so ein paar Ideen. Irgendwie müssen wir das machen. Das alles erst auf der Veranstaltung mit der heißen Nadel zu frickeln, war uns dann doch ein bisschen zu stressig. Deswegen hatten wir die Idee, wir bereiten das vorher alles vor. Testen, was das Zeug halt. Und dann kurz vor der Veranstaltung bauen wir den Kram ab, bauen ihn vor Ort auf, schalten ihn an, es funktioniert alles. So haben wir dann vor Ort Zeit, physikalisches Netz zu bauen, Nutzersupport zu machen, etc. Was dafür auch wichtig ist, haben ja auch so ganz relativ viele Telefoniekrams, die müssen wir auch vorher aufbauen. Ist ein bisschen schwierig. Wir hätten dafür natürlich die Nummern nehmen können, die bei diesem DSL-Anschluss mit dabei gewesen wären, aber dann hätten wir das nicht vorher testen können. Deswegen haben wir zum Glück mit einer Kooperation mit Zipgate einen Trunk bekommen. So konnten wir vorher schon alles aufbauen und die Nummern sind auch gleich geblieben. Wir haben uns dann für eine Virtualisierungsumgebung entschieden für die ganzen zentralen Dienste. Die bestand aus zwei Servern, die wir im Vorhinein bei der FEM in Ilmenau aufgebaut haben. Das Ganze war ganz simpel in Proxmox mit einem Cluster aus zwei Knoten und noch einen Backup-Server, der auf dem Gelände an einer anderen Stelle stand, falls die beiden Hauptserver mal aus irgendwelchen Gründen beide gleichzeitig einen Wasserschaden erleiden oder was auch immer. Die VMs sind größtenteils alle stateless. Also so ein Router, der hat vielleicht die DHCP-Leases oder so, aber mehr hat der nicht an Dingen, die fest sind. Dasselbe ist für so einen Telefonieserver. Klar, ich habe irgendwie eine Konfiguration, welche Geräte sich mit welchen Passwörtern anmelden, aber das schreibe ich in die Config und ansonsten hat das nichts an irgendwie State. Das haben wir extra so gebaut, weil entsprechend dann VMs einfach wir auf einem anderen Node im Cluster hochziehen hätten können, wenn irgendwas kaputt gegangen wäre. Zu den VMs. Teilweise hatten wir sogar Kunden. Kubernetes auf dem Acker, more likely than you think. Der VCP hat für die Verwaltung der Teilnehmenden auf Großveranstaltungen eine eigene Software entwickelt, die dann entsprechend während der Veranstaltung auf die lokalen Server umgezogen wurde. Und aus Gründen lief das Ganze in einem Kubernetes. Auch haben wir uns entschieden, dass wir pro Sache eine VM haben. So können wir die Failure-Domains irgendwie schön klein halten. Also wir haben irgendwie Monitoring für den ganzen Krempel, wir haben lokales DNS, wir haben die Telefonanlage, wir haben irgendwie einen Management-Host, Router etc. Und für Services, also beispielsweise das LAMA, die Verwaltung der Teilnehmenden etc., die müssen manchmal auch von extern erreichbar sein. Deswegen haben wir dafür öffentliche IPv6-Adressen zur Verfügung gestellt. Die brauchten wir aber vorher ja auch schon und es wäre doof, hätten die sich jetzt regelmäßig geändert, wenn irgendwie das DSL gewackelt hätte. Dementsprechend haben wir die per VPN von externen uns eben geholt und lokal haben wir sie dann geroutet. Also in den Client-Netzen wurde einfach das DHCP vom DSL verteilt und dann direkt geroutet in das Service-Netz. Jetzt haben wir hier so einen Haufen Server. Klar hätten wir die alle per Hand frickeln können, aber dann wären wir heute immer noch nicht fertig. Deswegen Automatisierung. So ist auch schön nachvollziehbar, wer jetzt was für Änderungen gemacht hat. Gerade da wir ja auch ein Team von ein paar mehr Leuten waren. Irgendwas musste daher. Zum Glück konnten die meisten von uns nichts. Also, nicht nix, sondern NixOS. Da ist es dann relativ easy, schreiben irgendwie eine Config, committen die ins Git, deployen und fertig. Da einige von uns auch sowohl private Infrastruktur und auch für verschiedene Organisationen oder an anderen Stellen NixOS verwenden, konnten wir für viele Dinge auch einfach Containern gehen und uns bestehende Config klauen und anpassen. Genau. Das Herzstück des Ganzen war so ein bisschen der Router. Genau, der wurde mit NixOS aufgesetzt. Da wir jetzt ja zwei DSL-Anschlüsse hatten, mussten wir die Last irgendwie verteilen. Wir haben uns irgendwann entschieden, wir machen das nicht mit zwei Routern, sondern mit einem, weil wir wollen auch irgendwie so ein bisschen Failover-Dinge. Wenn wir jetzt irgendein kompliziertes HA-Setup bauen, die Wahrscheinlichkeit, dass uns das gerade in dieser Umgebung ständig auf die Nase fällt, so hoch, die Kosten hingegen für, wenn so ein Node ausfällt und wir ziehen ihn auf einen anderen Cluster-Node eben hoch, relativ gering, deswegen haben wir uns am Ende dafür entschieden. Zum Verteilen auf die beiden Uplinks haben wir verschiedene Routing-Tabellen gehabt. Eine Routing-Tabelle für den einen Uplink, eine für den anderen und die Zuteilung, welcher Traffic über was geht, haben wir mit Policy-Based Routing gemacht. Gab es halt eine Policy, irgendwie alles, was aus dem Netz kommt, wird in die, guck mal bitte in dieser Routing-Tabelle nach, wie es weitergeht. Das Coole daran ist, wenn die PPP-OE-Session wegfliegt, dann ist die passende Routing-Tabelle leer und dann geht der Traffic weiter in die nächstliegende Tabelle tiefer. So konnten wir bauen, dass zumindest die kritische Infrastruktur für den Fall, dass der passende zugeordnete DSL-Anschluss ausgefallen ist, das ist einfach auf dem anderen Uplink weitergegangen. Für die datenintensiven, unkritischen Dinge haben wir das jetzt nicht gebaut, weil die sind nicht kritisch und solange die wichtigen Sachen funktionieren, das war uns wichtig. Genau, und auf der Kiste lief auch relativ viel IP-Tables-Magie, die entsprechend das ganze Firewalling gemacht haben, etc. Jetzt haben wir da so einen Riesenhaufen Infrastruktur. Jetzt brauchen wir auch so ein bisschen Monitoring. Wir müssen halt wissen, was passiert gerade, wo ist irgendwas kaputt. Es war ein doch zu großer Hauptinfrastruktur, als dass man das irgendwie händisch machen könnte. Und ein paar Teile waren dann doch zu kritisch, als dass wir uns darauf vertrauen konnten, dass wenn irgendwas kaputt ist, dass uns das die Nutzer melden. Deswegen haben wir dann mit Prometheus was gebaut. Für die ganzen Linux-Kisten lief ganz stumpf ein Noten-Exporter. Und für die ganzen Switcher. Auf so einem Switch, ja, da kann man irgendwie per SSH drauf und so, aber da kann man nicht einfach Software installieren. Deswegen haben wir mit dem wunderschönen alten Protokoll SNMP gearbeitet, eben einen SNMP-Exporter aufgesetzt, der uns die Daten von den Switchen ins Prometheus gepackt hat. Und dann haben wir ganz viel Liebe reingesteckt, schöne Grafana-Dashboards zu bauen, wie beispielsweise hier, wo man eben die Links zwischen den verschiedenen Switchen sieht und ob die einzelnen Geräte online sind. Und hier, da sieht man, da sind auch so zwei gelb umrandet, die sind gerade nicht online.
Jetzt haben wir unsere ganze logische Infrastruktur schon fertig gehabt. Wir haben unsere Router vor allem fertig, wir hatten unser Monitoring. Jetzt muss natürlich von unserer zentralen Virtualisierung das Netz auch irgendwie zu den Leuten kommen. Auf dem Platz selber ist durch die vorhandene Verkabelung schon ein Netz aus Doppeladern verfügbar. Ursprünglich gedacht für Telefonie und deswegen haben wir uns überlegt, wir benutzen das nicht. Und dadurch, dass der Platz auch relativ groß war, war für uns relativ schnell klar, wir machen das einfach mit Glasfasern. Wir haben uns eine passive Sterntopologie gebaut, die sich dann in Entwicklung des ganzen Netzplanes dann an den Spitzen immer so ein bisschen verästelt hat. Wir haben uns bei der Routingführung aber primär an den Trassen, die schon für Strom und Wasser sowieso vorhanden waren, orientiert. Das hat den großen Vorteil, dass die Glasfaserkabel an der Stelle einfach geschützt sind. Außerdem sind für die meisten Dinge schon Wegequerungen vorhanden, sodass wir uns dafür dann auch nicht weitere Dinge überlegen müssen. wenn dann mal zwei Glasfaserkabel auf offenem Feld miteinander verbunden werden mussten, macht man da halt einfach ein bisschen Tüte drüber und dann wird das schon nicht nass. Und bei den Wegequerungen haben wir uns auch relativ viel Mühe gegeben, die schön in Leerrohr zu verpacken. Also man buddelt ein Loch, legt ein Rohr rein, nimmt eine Fädelhilfe, fädelt dann das Kabel da durch. Das geht relativ einfach, wenn man vorher dran denkt und ist auch ziemlich schnell vorbereitet. Aber natürlich ist es bei so einem Aufbau spontan auch mal möglich, dass irgendwo noch eine Wegequerung benötigt wurde, an die vorher einfach niemand gedacht hat. Das bedeutet, die Kabel liegen schon. Was macht man jetzt? Eine relativ gute Möglichkeit hat sich aus der Erfahrung gezeigt, ist einfach einzupflügen. Es sind einfach wenige Zentimeter tief. Die kann man auch am Ende relativ einfach wieder rausnehmen. Und naja, okay, oberflächlich sehen die Kabel dann nicht mehr ganz so schick aus. Aber an sich funktioniert das ziemlich gut. An manchen Stellen war das aber nicht möglich und dann wurden die dort verbuddelt. Und zwar nicht einfach so, sondern 40 Zentimeter tief. Die Leute haben sich natürlich auch Gedanken gemacht und überlegt, naja, wir packen das alle so ein bisschen Geotextil ein. Dann werden die Kabel nicht so dreckig und dann wird das alles schon gut ausgehen. Das sind dann so Bilder, die man nicht sehen möchte, wenn jemand anruft beim Abbau und fragt, ob das noch okay so ist. Also irgendwo da in diesem Geotextilhaufen ist noch so eine orangene Glasfaser. Deswegen keine gute Idee, macht das nicht nach, überlegt euch vorher und macht lieber ein, zwei Wegequerungen mehr, die dann am Ende doch nicht nötig sind, als auf solche Ideen zu kommen.
Da war mal eine Glasfaser drin, jetzt sind es zwei. Wer die Wunderwerke, die dabei entstanden sind, begutachten möchte, die befinden sich interessanterweise auch auf dieser Veranstaltung beim NOC, weil wir haben uns relativ viel oder eigentlich fast alles der Infrastruktur, die wir im größeren Maßstab brauchen, von Event-Infra ausgeliehen. Die Glasfasern waren seitdem im Lager in Berlin, sind jetzt hier mitgewandert, weil sie dann die Niederlande fahren, um dort repariert zu werden.
Wir haben uns nicht nur Glasfasern von Event-Infra ausgeliehen, sondern auch Switche. Wir haben uns relativ früh dazu entschieden, alles mit Juniper zu machen. Wir haben so ein bisschen Erfahrung damit. Die Config ist sehr, sehr schön. Die kann man sehr gut vorbereiten. Vorbereitet haben wir sie nicht. Wäre schön gewesen, aber irgendwie hat sich kein Referenzmodell gefunden, weil das Ganze natürlich bei Event-Infra im Lager lag und wir deswegen auch uns einfach nicht irgendeine Config aus dem Hut zaubern wollten. Das war aber effektiv kein Problem auf der Veranstaltung selber, weil wir hatten alles andere vorbereitet, das bisschen Kabel ausrollen und Switche deployen, dann können wir die Config auch noch kurz machen und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Wir haben letzten Endes auf dem Platz 18 Switche verteilt, nach Möglichkeit PoE und die dann an verschiedenen Orten trocken aufgestellt. Also sei es irgendwo in einem Container oder auch einfach in Zelten auf einem Tisch, wo sie nicht nass werden können. Nun haben wir eine Transportplattform, alles schön vorher geplant und dann kommen irgendwelche Leute kurz vor der Veranstaltung auf die Idee. Übrigens, da hinten bräuchten wir auch noch Internet. Dann war es zu dem Zeitpunkt aber schon zu spät, noch irgendwelche Technik nachzuordern und dann haben wir in unserem Fundus gegraben und DSL-Bridge-Modems gefunden. Super, weil wir haben ja auf dem Platz schon Doppeladern vergraben gehabt, die eigentlich für Telefonie gedacht waren. Aber naja, DSL geht ja auch über Telefonleitungen und dann haben wir einfach ein Punkt-zu-Punkt-DSL gebaut. Also so DSL-Modems werden super, super warm. Und im Sommer ist es auch super, super warm. Und super, super warm plus super, super warm ist aus. Und dementsprechend zuverlässig war dann auch diese DSL-Strecke und ja, die Leute waren mit ihrem halben Internet schon zur Hälfte zufrieden.
Nachts lief das einwandfrei, ich weiß nicht, was sie hatten. Na gut, vielleicht haben sie die Workshops da einfach nur tagsüber gemacht, vielleicht war das Problem. Jetzt haben wir so eine Kabelverbindung, aber let's face it, die meisten modernen Geräte brauchen irgendwie Funk, WLAN. Na gut, kein Problem, das kriegen wir hin. jetzt haben wir da so ein WLAN auf einer Veranstaltung, wo nur wenige Leute Internet haben sollen. Aber wahrscheinlich auch viele andere Leute Internet haben wollen. Deswegen wollten wir nicht einfach nur ein stumpfes WLAN mit einem Passwort machen. Es hätte keine 5 Minuten gedauert, bis alle das Passwort wüssten. Gibt's eine Lösung für, nennt sich WPA Enterprise. Gibt's hier auf der GPN auch. Setz mal einen Radioserver auf, konfigurieren, Haufen Credentials. Jeder Bereich kriegt irgendwie 25 Zugangsdaten oder so. Und wir können bei uns ein bisschen monitoren, wenn jetzt irgendwie mit den einen Zugangsdaten 20.000 Verbindungen aufgebaut werden, dann wissen wir, okay, da wurden Daten weitergegeben, dann können wir diesen einen Zugang selektiv sperren. Schön und gut. Wenn man Dinge mit Radios macht, muss man auch Dinge mit TLS, SSL und so machen. Wir haben nicht viel Geld und es gibt jetzt Encrypt. Können wir doch einfach das nehmen. So ein paar Monate vor der Veranstaltung hat Let's Encrypt auf eine eigene Route umgestellt. Beziehungsweise auf eine, die nicht mehr gecross-signed wurde, beziehungsweise die, die sie original gecross-signed wurde, war ausgelaufen. Auf so vielen Android-Geräten war das alte ausgelaufene Zertifikat noch mit drauf. Selbst wenn wir in der Config auf dem Android-Gerät ein eigenes CA-Zertifikat hochgeladen haben, hat das Ding irgendwie rausgefunden, Moment, das ist ja gecross-signed mit einem abgelaufenen Zertifikat. Nö, mag ich nicht. Ein Glück gibt es da eine ERP-Variante, ERP-PWD, die kommt ganz ohne TLS aus, macht aber trotzdem auch Mutual Authentication. Damit ist dann am Ende funktioniert, zumindest auf neueren Android-Geräten. Auf iOS war das übrigens kein Problem. Und auf allen anderen Betriebssystemen. Ja, jetzt haben wir so einen Haufen WLAN-APs, die müssen wir aufhängen. Am besten auch irgendwo trocken, weil wir hatten keine Outdoor-APs. Am besten natürlich irgendwo in einem Gebäude, ans Fenster. Da kann man so ein bisschen Fläche abdecken. Jetzt hatten wir nicht nur Gebäude, sondern die Verwaltung hatte auch so 4 Container nebeneinander. Nicht ein großer Container bestehend aus 4 Teilen, sondern 4 einzelne Container. Und solche Container sind irgendwie aus Blech oder so. Da kommt jedenfalls kein WLAN durch. Wir haben ein bisschen rumprobiert, haben den mal fachgerecht mit ganz viel Band direkt an die Wand geklebt. Auch dann war auf der anderen Seite der Wand quasi kein Empfang. Zum Glück hatten wir noch ein paar von denen übrig. Ganz paar. Haben wir halt jeden Container mit einem AP bestückt. Nicht schön. Ging nicht anders. Viel besser ist, wenn man so Leichtbauzelte hat, die haben da oben so ein Stück Plastik, da kann man das Ding einfach dran kleben und fertig. Jetzt haben wir groß WLAN gebaut. Sonderlocken gibt es immer. Beispielsweise bei der Bühne. Wir haben auf eine große WLAN-Lösung von Aruba gesetzt, gibt es halt einen Haufen APs und irgendwo steht ein Controller und jeglicher Netzwerkverkehr wird von den APs eingesammelt, direkt in VLANs geschubst, aber dann nicht direkt irgendwo in der Wildnis in die freie Bahn entlassen, sondern wird getunnelt zum Controller zurück. So müssen wir nicht jedes VLAN auf jedem Switch vorliegend haben, sondern nur auf den Switches, wo es einen LAN-Port braucht und am WLAN-Controller selber. Jetzt hatten wir da diese Bühne, die wollte Livestreaming machen mit irgendwie, ich hänge so ein Handy ins WLAN und das Bild taucht dann auf dem Rechner auf, der die Videowand steuert. Und das läuft über Multicast und andere lustige Dinge. Und wenn man da so eine große Switch-Topologie dazwischen hat, macht Multicast echt keinen Spaß. Also macht es sonst auch nicht, aber insbesondere dann bereitet es sehr große Kopfschmerzen. Deswegen haben wir dann da wieder ein spezielles WLAN konfiguriert, wo der Traffic lokal direkt im AP auf die Switche gelassen wurde. Anderes Problem, was uns während der Veranstaltung dann aufgefallen ist, wenn wir so eine Großveranstaltung, so eine Eröffnung oder so haben, dann sind plötzlich quasi fast alle Geräte des Platzes an einer Stelle. Dann wird das schwierig, wenn man über den AP noch streamen möchte. Muss man einen sauren Apfel beißen und während den Großveranstaltungen, zumindest auf den APs, das normale WLAN ausschalten. Andere Sonderlocke, beim Programm, da hatten sie so einen Haufen Signage-Displays mit einem Raspberry Pi dran. Das war kein Infobeamer, was die hatten, sondern irgendwas anderes. Und das mochte partout kein WPA Enterprise. Naja, gibt's halt noch ein WPA Personal nur für die. Ist dann auch in Ordnung. Ja, jetzt haben wir so, sag mal, digitale Kommunikation. Das ist schön und gut, aber miteinander sprechen ist schon wichtig. Und wurde ja vorhin schon gesagt, früher gab es so eine große ISDN-Telefonanlage. Das heißt, die Leute wollten telefonieren. Erst wurde uns die ISDN-Telefonanlage angeboten, haben wir dann dankend abgelehnt, wollten wir nicht machen. Lieber per VoIP, auf Basis von Yate, Telefonanlagen-Software, viel genutzt. Das MikroPoC nutzt die, Eventphone, you name it. Jetzt, gerade aus einer Veranstaltung, sind feste Telefone an Orten nicht so wirklich ideal. Das ist eine Wiese, da läuft man irgendwie rum, deswegen braucht es DECT. Denn wir wissen alle, DECT ist korrekt. Die beste Lösung, die wir da gefunden haben, sind DECT-Antennen von Mitel. Die kann man einfach irgendwo ins Netzwerk hängen. Das gleiche Zeug, was Eventphone auch nutzt. Und Bekannte von uns, DECT.network, die haben so ein paar von den Antennen. Die konnten wir uns dann zum Glück ausleihen. Und wir haben klipp und klar gesagt, wir machen nur DECT, kein ISDN, kein Analog. Jetzt haben wir da so RFPs, also die DECT-Antennen. Standardmäßig kann man leider mit der kostenlosen Lizenz nur 5 Stück davon auf einmal betreiben. Für die große Fläche war das dann leider doch ein bisschen doof. 10 Stück oder so wären deutlich schöner gewesen. Zum Thema Telefonanlagen. Da gibt es so einen Haufen Skriptsammlungen, die da Zeugs konfigurieren. Das war alles nicht so ganz nach unserem Bedürfnis. Wir wollten aber auch nicht das ganze Rad neu erfinden. Wir haben dann doch eine Software geschrieben, aber die tut im Hintergrund nur verschiedene Komponenten ansteuern. Also die spricht mit der Mitel-Anlage, die spricht mit dem Gate, etc. Und so haben wir eine schöne Oberfläche, wo wir irgendwie Rufnummern anlegen können, wo wir Rufgruppen verwalten können und haben sogar so Tokens, die man anrufen kann, um das Deckgerät mit der Rufnummer zu verbinden. Also wir haben quasi Eventphone in Open Source nachgebaut. Das haben wir auch viel getestet, das hat alles super funktioniert. Auf dem Platz stellt sich dann fest, oh fuck, ich kann ja nur auf Rufgruppen anrufen. Also wenn ich von außen anrufe, geht es nur auf Rufgruppen. Es war dann leider zu kurzfristig, um das noch groß zu debuggen. Wir haben dann einfach quasi jedes Telefon, was einzeln angerufen werden musste, in eine einzelne Rufgruppe gepackt und so eingestellt, dass wenn man von dem Telefon raus telefoniert, auch immer die Nummer der Gruppe angezeigt wird. Jetzt gibt es da noch dieses Fax. Wir haben uns versucht zu wehren. Aber ihr kennt es alle, das deutsche Gesundheitssystem. Ohne Fax funktioniert es einfach nicht. Das Hospital, das war quasi eine Arztpraxis, die für die Veranstaltung nach Brandenburg gezogen ist. Also ein Arzt hat seinen Kassensitz etc. mitgebracht, hat dann mit einem Freiwilligen dort eine Arztpraxis gebaut. Die mussten irgendwie mit dem Gesundheitsamt bei Corona und so und mit Apotheken für Großbestellungen kommunizieren etc. Wir haben zum Glück irgendwo in der Ecke noch ein Faxgerät gefunden, haben dann da eine Fritzbox angehängt, damit wir das irgendwie per VoIP anschließen können. Dachten uns, das war's. Wem von euch sagt T38 etwas? Ich sehe vereinzelt zögernde Hände. Das ist so ein Standard, um Fax über VoIP zu übertragen. Das ist alles ganz viel Schmerz. Insbesondere, wenn man da noch eine Telefonanlage dazwischen hat. Wir haben es einfach nicht zum Laufen bekommen. Zum Glück hatten wir eine Kooperation mit Zipgate. Am Ende bekam die Fritzbox einen eigenen Account, worüber dann direkt rausgefaxt wurde.
Wir haben natürlich ziemlich viel Kram auf diese Veranstaltung geschleppt. Und so Dinge wie die Virtualisierung, die will natürlich auch irgendwo wohnen. Am liebsten irgendwo, wo es trocken ist und wenig dreckig. Das, was ihr da seht, ist eine Notlösung. Die Sache ist nämlich, die Verfügbarkeit von Büro- und Event-Containern ist rapide geschwunden durch so einen Krieg gegen die Ukraine, wo plötzlich super viele Container für Geflüchtetenunterkünfte angefragt wurden. Fitte Leute aus unserer Logistik haben es dann doch noch rechtzeitig geschafft, ein gewisses Kontingent zu reservieren, das wir dann auch bekommen haben. Aber das hat nicht wirklich ausgereicht und dementsprechend auch kein Container für uns abgefallen. Wir haben dann einen Anhänger von jemandem bekommen mit einer Plane obendrauf. Er war erhöht. Wir hatten einen trockenen Boden. Es hat nicht reingeregnet. Das hat alles wunderbar funktioniert. Und war natürlich auch irgendwie besser als erwartet, wenn man von einem Container ausgeht. Wir waren natürlich, weil alles so super funktioniert hat, einfach schön mitten am Tag baden, weil es war ja auch so warm. Und plötzlich schreien irgendwelche Leute unsere Namen und wir werden aus dem Wasser gewunken. Ja, irgendwie ist alles aus. Also es ist warm draußen und wir haben diesen Anhänger mit einer Plane und das ist so ein abgeschlossener Raum und da drinnen stehen Server, die sind warm und effektiv vom Server kein Problem damit, so in 40 Grad Temperatur zu arbeiten. Aber irgendwie muss die Wärme, die der Server selber generiert, ja auch irgendwie wegkommen. Und dem waren einfach zu heiß und ist ausgegangen. Wir konnten das relativ schnell lösen. Wir haben einfach die Plane aufgemacht, ein bisschen Luft durchgezogen. Dann war die Temperatur da drin wieder aushaltbar. Und wir haben den Server wieder angeschaltet und nach 10 Minuten lief alles wieder. Die Tage davor war es auch schon super warm und da ist uns das nicht passiert, weil einfach wir dann tagsüber von selbst hingegangen sind und einfach die Plane aufgemacht haben, sodass dort ein bisschen Wind durchziehen kann. Das Problem war, dass dieser Anhänger an der Stelle stand, wo auch die Logistik stattfand und in Brandenburg ist sehr viel Sand und dementsprechend war die Staubentwicklung an der Stelle extrem hoch, sodass wir natürlich die Server nicht die ganze Zeit auf den offen lassen wollten. Wenn dann so ein Switch nämlich 2 Wochen lang draußen steht, sieht er so aus. Leute hatten sehr, sehr viel Spaß mit Kompressoren nach der Veranstaltung. Und also die Sache mit dieser Überhitzung und dass die Server abgeschaltet haben, ist uns natürlich nur einmal passiert.
Da hilft auch keine Glitzerfolie, um die Sonne wegzureflektieren.
Also wir wurden noch ein zweites Mal aus dem Wasser gerufen. Zudem haben wir noch ein paar weitere Lessons learned. Also bei der Menge am Material würden wir beim nächsten Mal nicht so geizen. Wir haben tatsächlich sehr, sehr knapp kalkuliert und genau das besorgt, was wir geplant hatten. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir solche Notlösungen wie mit der DSL-Strecke bauen mussten. Hätten wir einfach von vornherein noch ein paar Trommeln Glas als Reserve mit dazu besorgt, hätten wir das uns nicht antun müssen. Das gleiche mit den WLAN-APs. Also für Container kann man sicher einen kompletten AP sich vormerken und hätten wir einfach mehr Access Points gehabt, hätten wir auch an der Stelle einfach wesentlich weniger Probleme gehabt und es wäre für alle entspannter gewesen. Das Thema mit den Deckzellen, so ein paar mehr Deckantennen zu finden, ist nicht das Problem. Die Lizenz, da hätte man sich vorher drum kümmern müssen, vielleicht beim nächsten Mal. Und allgemein, wenn wir schon bei Funk sind, beim nächsten Mal würden wir persönlich wesentlich stärker in die Fläche gehen wollen. Wenn auch nur an irgendeiner Stelle von dem Platz irgendwer nur mal kurz Internet wirklich braucht, dann ist es sinnvoll, dort auszubauen, weil die Leute jedes Mal an eine zentrale Stelle zu schicken, wo sie Internet abholen können, ist halt einfach praktisch nicht möglich und am Ende drucken sich die Leute alles aus und das kann jetzt nun auch nicht die Sache mit der Digitalisierung sein. An der Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken, dass ihr es mit uns in dieser Hitze hier ausgehalten habt. Unsere Kontaktdaten findet ihr hier und wir würden nun ins Q&A übergehen, falls es Fragen gibt.
Also, wenn man bei der Telefon an, wenn man bei der, wie erreicht man denn den Telekom Event Service? Also wenn man bei der Telekom anruft, wird man zur Bauherrenabteilung geschickt, die schickt dann zu einer anderen Abteilung, die schickt dann zur Bauherrenabteilung. Das funktioniert alles nicht.
Der kurze Weg ist, man googelt Telekom Eventanschluss und da gibt es mittlerweile eine sehr schöne Website. Da stehen auch die Preise.
Noch eine Frage?
Ja, ihr habt ja auch so ein Digitalfunk-Prinzip und von Sekt. Also habt ihr wahrscheinlich kein Telefon verwendet, aber bei Telefon könnte man ja auch nicht
mehr. Die Frage war, wir haben über Digitalfunk und Deck gesprochen. Und die Vermutung, dass wir wahrscheinlich kein Tetra verwendet haben, dann hätte man das koppeln können.
Wir haben einfach ein Stück Funk bei Riedel bestellt und
ja, keine Ahnung. Ganz klassisch DMR. Ganz klassisch DMR und ein paar PMR-Fallback-Kanäle für, wenn die Basisstation ausfällt. Gibt es noch weitere Fragen? Ja?
Gibt es die Sachen, zum Beispiel das Monitoring oder die ganze Routing-Konflikt, irgendwo einsehbar ist, dass man sich da von manchen Zeiten nicht vorlassen kann, dass man sich da vielleicht nochmal inspirieren könnte oder man das nachvollziehen kann?
Die Frage war, ob es die ganzen Sachen, die wir da so gefrickelt haben, irgendwo gibt.
Die komplette Config gibt es in einem Git-Repository bei mir auf der Website. Ich könnte ja gerne klauen gehen, Containern gehen.
Ich glaube, die Grafana-Dashboards sind da nicht dabei. Da könnten wir gucken, ob wir die nochmal aus einem Backup frickeln können und publishen. Ja? Die Frage war nach Satelliten-Internet, Starlink etc. Damals, als wir das gemacht haben, war das mit der Verfügbarkeit von Starlink noch nicht wirklich so gut. Und mit Satelliten-Internet hat man halt immer das Problem, dass die Latenzen doch verhältnismäßig sehr hoch sind. Und gerade wenn wir Telefonie machen, ist es schon relativ latenzkritisch.
Noch eine Ergänzung. Technisch war Starlink tatsächlich geplant, einfach weil es cool gewesen wäre. Die Sache ist eigentlich eher eine verwaltungstechnische Sache. Man kann bei Starlink aktuell einfach keine Tarife für kürze Zeiträume buchen, sondern man hat eine Mindestvertragslaufzeit, die relativ lang ist und für so eine 10-Tage-Veranstaltung ist das einfach nicht sinnvoll.
Und auch wenn es so klingt, das Internet kann ich ja damit hinnehmen, wo ich bin. Zumindest damals waren diese Starlink-Verträge auch immer an einen Ort gebunden. Also ich durfte jetzt oder sollte zumindest nicht die Antenne einfach mitnehmen und damit mit durch die Gegend reisen. Ja, gibt es sonst noch Fragen?
Ihr habt gemeint, dass ihr mit Hardware aussortiert habt. War das überhaupt sinnvoll? Weil ihr habt ja wahrscheinlich Gigabit im internen Netz auch nicht wirklich ausgenutzt. Oder hättet ihr für die Client-Systeme auch mit Hardware weiter?
Die Frage war, wir haben die ganzen 100 Mbit Kram aussortiert. Die Sache an der Stelle, warum wir das getan haben und hätten die nicht vermutlich gereicht, dadurch, dass vermutlich der Traffic während der Veranstaltung nicht höher gewesen wäre. Die Sache ist, dass dieser ganze 100 Mbit Kram auch rein Kupfer war. Und dadurch, dass wir natürlich vor allem auf den langen Strecken unbedingt Glasfaser verwenden wollten, brauchten wir einfach anderes Equipment.
Also ein Großteil des Telefoniekrams blieb intern und entsprechend die teilnehmende Verwaltung, die dann in der Anmeldephase intensiv genutzt wurde vor Ort, aber vieles ging nach extern wirklich.
Also die Frage war, ob der meiste Traffic rausgegangen ist oder ob viel auch drinnen geblieben ist. Es gibt für diese Veranstaltung wurde eine Software programmiert namens Llama. Das ist so eine Veranstaltungsmanagement-System, worüber auch Verpflegungen berechnet werden und Gruppen und die ganzen Kosten eingezogen werden und weitere Verwaltungen. Und die wurde während der Veranstaltung tatsächlich nach lokal mitgenommen und lokal gehostet und das war auch so die Hauptanwendung, die lokal verwendet wurde.
Also ohne diese Software hätte nichts funktioniert, da hätte niemand was zu essen bekommen, weil auf so einem Pfadfinderlager, da ist es dann mal, dass halt irgendwie eine Gruppe an Leuten für einen Tag nicht vor Ort ist, weil sie irgendwo einen Hike machen, also irgendwie durch die Gegend wandern oder auch für 2 Tage und eine Nacht. Und dann hat man natürlich ganz viele Spezifitäten mit irgendwelchen Leuten, die vegan sind oder so Sachen wie große Leute oder pubertierende Leute essen mehr als ein 3 Jahre altes Kind. Gab es dann so ganz lustige Formeln, die das entsprechend berechnet haben. Und das hätte man alles per Hand oder mit Excel-Tabellen machen können, aber auf dem Scale funktioniert das nicht mehr wirklich.
Okay, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Okay.
Die Frage ist, wie viel Geld wir gespart haben von dem Event-Anschluss im Vergleich zu, wenn wir einfach langfristig einen DSL-Anschluss gebucht hätten.
Also ich glaube, um Geld sparen geht es bei der Sache eher nicht, sondern es geht einfach darum, dass du natürlich auch mit deinen Kosten irgendwann entbunden sein möchtest. Du möchtest irgendwann einen Schlussstrich unter diese Veranstaltung machen. Und wenn du natürlich einen DSLer hast, der die ganze Zeit durchläuft, ist halt immer unklar, wer den jetzt bezahlen soll. Und deswegen hat sich das an der Stelle einfach angeboten.
Und der DSL-Anschluss terminiert halt in einem Kasten mitten in der Wiese. Da ist alle 4 Jahre eine Großveranstaltung oder so. Zwischenzeitlich liegt der brach, da wird nur der Anschluss am Haupthaus genutzt.
Und an der Stelle ist natürlich auch, wir haben eine Veranstaltung, wir sind unbedingt darauf angewiesen, dass dieser Internetanschluss funktioniert. Wenn du über diesen Event-Service dir deine Anschlüsse bestellst, bekommst du die auch mit ganz anderen Verfügbarkeiten. Okay, dann alle weiteren Fragen schickt uns am besten per Mastodon oder per E-Mail. Unsere Kontaktdaten findet ihr vorne.
Oder quatscht uns gleich noch draußen an.
Genau, wir können uns auch draußen noch treffen und vielen Dank, dass ihr hier wart.